Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM. Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir zu Gast
Alex, heiße ich.
Hallo Alex, herzlich willkommen in unserer Sendung. Du hast ja in den letzten Wochen auch mitbekommen, dass wir Business Model Generation als Thema haben. Ja, das ist ja doch eine relativ lange Reihe, die wir jetzt immer wieder ergänzen, um das fertig zu machen. Und wie der Zufall das so will, ist Business Model Generation ein Teil deines Berufslebens geworden. Kann man das so sagen?
Ja, das trifft es ganz gut. Ich habe vor knapp 2-3 Jahren angefangen, das Business Model Generation inhaltlich zu verwenden. Mhm. Vorher schon mit Geschäftsmodellen gearbeitet und fand das dann irgendwie super, habe das als Methode verwendet und mache eben Workshops um das Thema oder unterrichte das auch an der Uni.
Ja. Und aus dem hat sich jetzt ganz konkret nicht nur sozusagen die Dienstleistung entwickelt, dass du Workshops machst und dass du an der Uni das unterrichtest, sondern du hast in den letzten Monaten dann eine Geschäftsidee entwickelt. Und welche ist denn das?
Ja, stimmt. Also ich habe für mich selbst im Laufe der Zeit das Material optimiert, gesehen, welches Papier ist am besten, welche Stifte funktionieren gut und solche Dinge. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass immer mehr Kollegen, die ähnliche Workshops halten, mich fragen, oh, wo hast du das denn her und was verwendest du denn? Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich mir irgendwann gedacht habe, die Nachfrage ist wohl ein Stück weit da. Was wäre denn, wenn ich das anfangen würde, in hübschen Paketen zu verkaufen? Mhm. Und das, genau. Das hat jetzt angefangen. Das ist natürlich ein bisschen schleppen, weil es immer schwieriger ist, als man sich das anfangs denkt.
Ja.
Aber es geht vorwärts und mal sehen, wohin uns das führt.
Und dein, sagen wir mal, dieses Package, woraus besteht das dann? Also da ist dann der sozusagen die Tapete drin, wie wir es ja beide nennen, lustigerweise. Ja, wir sagen ja beide dazu Tapete.
Ja, das Tapete habe ich übrigens adaptiert, nachdem ich deine Podcast gehört habe.
Ja. Für mich ist das so eine Tapete.
Ja, ja, das ist es ja letztendlich auch. Also Die Pakete, die ich verkaufe, die beinhalten letztendlich 10 Business Model Canvas,
ja.
1000 Post-its in 5 verschiedenen Farben, 10 Stifte, und das ist sorgfältig aufeinander abgestimmt. Jetzt gerade kommt noch eine Erweiterung dazu für die nächste Produktrunde. Da schauen wir gerade, welche Befestigungsmaterialien. Also wir kriegen ja Feedback von den Leuten.
Ja.
Und der Anfangsgedanke war, möglichst wenig reinzupacken, um das fehlt aber Feedback zu bekommen.
Ja.
Das ist besser als alles reinzustecken und nie zu erfahren, was eigentlich verwendet wird.
Ja. Ja, ja, und dann schmeißen die Leute das weg, weil sie es nie brauchen und du kriegst in deinem Leben nie raus, dass du eigentlich das Produkt entweder zu teuer machst oder Sachen weggeworfen werden oder nie verwendet, was ja auch immer irgendwie schade wäre, ja.
Richtig.
Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, also wie so oft als Gründer hast du so gestartet, dass du, boah, das machen wir jetzt, da sind wir in ein paar Wochen, sind wir so weit, dass wir es verkaufen können. Und was dann passiert?
Dann kam die Realität dazwischen.
Ja.
Dann fängt man auf einmal an, sich damit zu beschäftigen, wie sieht es denn aus mit AGBs und Impressum? Und gut, Impressum ist eine leichte Hürde, die kann man sehr schnell nehmen mit ein bisschen googeln. AGBs ist dann schon ein bisschen unkomplizierter. Ja. Und was dann wirklich mehr Aufwand war als gedacht, war dann der Online-Shop.
Okay, und da seid ihr noch mittendrin? Ihr baut den noch?
Genau, also es ist ja natürlich so, dass man sagt heutzutage, ein Online-Shop ist schnell gemacht, da gibt es diverse Anbieter, wo man fertige Online-Shops haben kann,
ja.
Aber wenn man dann möchte, dass es die Farben und das Layout und die Schriften übernimmt und wenn das dann spätestens, wenn es an die Zahlungsmodalitäten und Angaben zu Versandkosten und sowas geht, dann ist man ganz schnell damit beschäftigt, sich zu überlegen, oh verdammt, wie akzeptiert ist denn Kreditkartenzahlung eigentlich für unternehmerische Kunden?
Ja.
Also da tauchen dann Fragen auf, über die man vorher nie nachgedacht hat.
Und wenn du jetzt da mal so anguckst, ich meine, ich kann das gut verstehen, nun haben wir selber nicht wirklich ein Produkt, zumindest heute nicht, wo wir sagen können, oh toll, das fangen wir jetzt an zu verkaufen. Und man merkt ganz stark, dass die Amerikaner, für die ist das normal. Also die, für die Amis ist das so, dass die ja ihren Kaugummi mit Kreditkarte bezahlen. Und auch die Unternehmer, also selbstständig, klein wie groß und auch in Unternehmen selber, wenn sie angestellt sind, oft eine Kreditkarte auch haben vom Unternehmen. Und für die das völlig normal ist, dass man alles mit Kreditkarte bezahlen kann. Bei uns ist das ja nicht so, ne? Die Leute wollen auf Rechnung bezahlen. Die wollen vielleicht das Package per Nachname haben in Deutschland. Sagen, ja, würde ich das zahlen, dann die 5 Euro oder 7 Euro mehr und will das vielleicht als Nachnahmepaket kriegen. Und und so ein bisschen ist das ja so, man fängt damit an, da das Zeug oftmals aus USA kommt und da geprägt ist und diese ganzen Payment-Systeme da alle irgendwie integriert sind. Kriegt man das da gleich mitgeliefert und wenn man es dann macht, stellt man fest, geht dann doch nicht so, ne? Weil
genau, genau. Also das ist ja auch, weiß ich, ob du den Timothy Ferris gelesen hast, der hat ja auch gesagt, oh, wenn du alles mit Kreditkarte zahlen willst, nimm irgendeine, auf die du Bonuspunkte kriegst. Das funktioniert in den USA, das funktioniert hier nicht so, weil die Akzeptanz, also sowohl bei Unternehmen, bei denen man einkauft, bei Lieferanten, als auch bei Unternehmern selbst zu Kreditkarten extrem gering ist.
Ja. Und ist das dann so, dass du sagst, so jetzt alles wieder zurück, Reißbrett, bupp, wieder auf Anfang und neues System suchen? Oder wie hat sich das dann bei euch entwickelt?
Letztendlich ging es dann darum, wir haben uns zwei Shop-Systeme überlegt. Das eine ist Shopify. Das verwenden viele. Das hat eben das Problem, sage ich jetzt mal, dass es wirklich ein rein US-basiertes System inzwischen ist. Da gibt es zwar deutsche Übersetzungen für den Shop.
Ja.
Das ist aber auch nicht trivial. Da legt man dann wirklich selbst Hand an in irgendwelchen HTML-Vorlagen. Und wir haben jetzt noch ein zweites Shop-System, das gerade noch in der Auswahl ist, das auch schon sehr viel von vornherein bietet, aber aus Deutschland angesiedelt ist. Die haben das Problem, muss man einfach sagen, dass die von der Usability einfach noch hinterher sind. Und wenn wir gerade mit Business Visuals ja diese moderne haptische Arbeitsweise und unkompliziertes visuelles Arbeiten irgendwie promoten wollen, wenn wir dann irgendwie einen Online-Shop haben, wo man 5-mal klicken muss, bevor man das Zeug im Warenkorb hat, dann braucht man erst gar nicht anfangen, finde ich.
Mhm. Ja, ja, du kommst natürlich sofort in dieses Problem, generell natürlich beim Online-Shop, dass A, die Leute wahrscheinlich zu Recht auch an der einen oder anderen Stelle misstrauisch sind, ja, einerseits, und andererseits sind die natürlich unglaublich verwöhnt von den besten Online-Anbietern der Welt, ja, ob du dir jetzt von mir aus auf deinem iPad eine App kaufst, ja, und bei Apple, oder du gehst zu Amazon und kaufst dir ein Buch, heutzutage ein Klick bei, bumm, und fertig, ja.
Richtig.
Das ist sozusagen so weit weg von den Hürden, die du als Kleiner, der ja auch das Investment oft nicht stemmen kann, ja, was du dafür bräuchtest, sagen, ja. Oh, super, wie mache ich denn das jetzt? Das ist irre aufwendig und erst wenn man es macht, wie so oft, liegt ja der Teufel im Detail. Und wenn du das alles drin hast, jetzt habt ihr jetzt ja nicht, wie viele Produkte habt ihr?
Ja, unser erstes Produkt ist, also wirklich nur eins, das Paket mit dem Business Model Canvas. Ja. Wir werden dann auch erweitern. Wir haben jetzt auch schon einen Content-Partner gefunden, der aus dem Thema Design Thinking uns Inhalte liefern wird. Mhm. Also wir haben jetzt nicht vor, uns als Koryphäe für die Materialien oder gar Business Model Generation ausschließlich aufzustellen, sondern mehr so als Hub, der mit verschiedenen Content-Partnern Materialien, die sonst einfach unbequem zu bekommen sind oder lästig sind oder nicht aufeinander abgestimmt sind, dass wir die quasi zentral anbieten können.
Mhm. Und dann werdet ihr natürlich mehr Produkte haben, selbst Richtig. Beim Business Model Canvas ist ja so, dann willst du vielleicht, die Stifte habe ich noch und Post-its habe ich auch noch genug, jetzt brauche ich nur
zum Beispiel. Oder den Deutschen zum Beispiel. Ja. Momentan ist es nur der Englische.
Ja.
Es gibt ja auch Kunden, die sagen, oh, gerade so, wenn man wirklich an die Existenzgründung rangeht, ja. Da sind wirklich viele Leute unterwegs, für die englischen Begriffe eine zusätzliche Hürde sind, was ja auch nicht sein muss. Also das wäre ja schon schön, wenn man sagt, das ist ein Werkzeug, das wirklich jedermann zugänglich ist. Da wird sicherlich die deutsche Variante auch reinkommen.
Ja.
Momentan ist es ein Produkt, englische Variante, weil wir einfach mal die Logistikkette auch testen können, weil wir ja auch nicht wollen, also momentan liegen die Sachen bei mir im Wohnzimmer.
Ja.
Wir wollen das ja auch nicht aufrechterhalten, sondern wir wollen das ja dann auch entsprechend in sauberen Prozessen über Dienstleister abbilden.
Und das, ich meine, das ist die klassische Gründerstory, ne?
Natürlich, Garage.
Ja, genau. Die berühmte Garage, auch wenn das in Deutschland meistens keine Garage ist, die haben wir ja nicht so oft, sondern dann eben wirklich das Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer oder irgendwo auf dem Fußboden, ja, liegt das ganze Zeug und man bastelt das zusammen. Natürlich mit dem Ziel, das dann irgendwann professionell zu machen, wenn man dann merkt, die Resonanz ist da und die Mengen verkauft man, die man ja auch verkaufen muss. Und jetzt die neben dem ganzen technischen Kram, gibt's da noch mehr Hürden? Habt ihr jetzt festgestellt, oh Mensch, da sind ja Sachen doch sehr viel komplizierter, als wir ursprünglich gedacht haben?
Ja, letztendlich merkt man, wie oft man sich selbst im Weg steht. Also das ist auch so eine Erkenntnis, die ich in den letzten Wochen und Monaten gewonnen habe, dass etwas ganz anderes ist, wenn man Workshops hält oder wenn man auf einmal selbst mitten im Wald steht. Dann sieht man echt oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also das ist wirklich ein Unterschied. Und da freut man sich dann, wenn die Leute, mit denen man sonst zusammenarbeitet, wenn die dann sagen, komm, lass uns mal zusammensetzen, ich gebe dir Tipps, weil die von außen drauf schauen können. Also das ist so, ich habe oft schon oft mir überlegt, boah, dieses externe Berater holen, bringt das denn wirklich was, wenn jemand kommt, der davon keine Ahnung hat? Mhm. Und jetzt merke ich einmal mehr, ja, das bringt tatsächlich was, weil diese Augen von außen einfach komplett anderes Bild haben, als wenn man mittendrin steckt. Also das ist etwas, was in den letzten Wochen mir auch schon öfter aufgefallen ist, dass ich da wirklich gerne mit Leuten aus meinem Umfeld da mal ein Glas Wein trinken gegangen bin und dann erzählt bekommen habe, du, das und das und das und die Idee habe ich noch und wir machen das so und so, vielleicht hilft dir das ja. Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz wertvoll. Insofern bin ich auch überhaupt kein Freund von, das ist meine Idee, die baue ich ganz alleine und dann ist sie perfekt und dann komme ich auf den Markt. Ich glaube, gerade diese Kommunikation macht ein Geschäftsmodell oder ein Geschäftsansatz erst wertvoll, weil man dann wirklich durch das Feedback von außen wirklich merkt, wo bin ich auf dem Holzweg, wo bin ich auf dem falschen Dampfer, wo gibt es vielleicht schon was, wo kann ich anknüpfen, wo bin ich vielleicht sogar richtig gut unterwegs, all solche Themen.
Mhm. Und ich weiß ja, du hast dein eigenes Geschäftsmodell mit dem Business Model Generation Modell sozusagen mit deinen Studenten, glaube ich, selber bearbeitet, ne? Am Anfang. Und wenn du heute die sozusagen mit ein paar Monaten Abstand damals den Blueprint oder dieses Canvas und heute die Realität anguckst, hast du da auch Lernerfahrungen gemacht, wo du sagst, ah, da waren wir zu naiv oder da hätten wir was anders machen müssen? Also, weil es ist ja auch ein bisschen sozusagen, das ist ja dann auch im Unterschied zum reinen Berater. Berater sein ist ja auch leicht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Auf eine Art, kannst du sagen, ich sag dir was und
genau, mach das so und so
und dann gehst du wieder. Aber andererseits ist natürlich so, klar, der Aspekt kommt dazu. Du bringst deine Erfahrung ein und sagst, was sehe ich und was könnte da helfen. Und andererseits ja eben auch die sozusagen die echte Lebenserfahrung oder Berufserfahrung oder beruflichen Erfahrung, die dann wiederum helfen, das entsprechend umzusetzen. Wie ist denn deine jetzt? Was hat sich dadurch verändert, dass du jetzt quasi das nicht nur lehrst, sondern mit deinem eigenen Unternehmen versucht hast, mit dem Modell zu arbeiten? Was hat sich daraufhin verändert?
Also das ist ja nicht das erste Mal, dass ich selbst damit arbeite und es ist so eine gewisse Genugtuung, wenn man merkt, dass das, was man predigt, auch stimmt. Mhm. Also erstens die Sache, hey, alles, was da drauf steht, jeder Klebezettel ist eine Hypothese. Eine Annahme über die Realität. Du hast gesagt, es ist ein Plan ist nur so gut wie die Annahmen, die ich treffe. Ja. Genau das ist vollkommen eingetreten. Auch habe ich in meinen Workshops immer gepredigt, Leute, das, was ihr jetzt gerade macht, ist mehr so eine Art, auch wenn ich das Wort nicht so gerne mag, Brainstorming. Das Ding hat noch 5, 6 Iterationen vor sich, bevor es knackig ist.
Ja.
Und das ist natürlich mit meinem Geschäftsmodell die letzten Wochen und Monate auch passiert. Mhm. Insofern ist diese Veränderung ist kein Schock für mich. Also ich unterrichte ja auch agile Technologien und sowas. Da ist ja Veränderung Teil des Normalfalls. Sondern das ist ganz normal, dass etwas, was ich mir heute denke, mit neuen Informationen in einer Woche oder vielleicht auch schon morgen oder in einer Stunde überholt ist und angepasst werden muss. Und das ist ja auch gerade das Schöne an dieser Methode, wenn ich einen Businessplan habe, der 50 Seiten lang ist und es ändert sich was, dann muss ich gucken, wo habe ich denn diese Information jetzt drin versteckt. Da habe ich es auf 2 Post-its, hänge es um, tausche es aus, werf es weg, wie auch immer und habe quasi ein aktuelles Modell. Und deswegen mag ich die Methode auch so gerne, weil man diesen auf einen Blick und auch dieses Iterative sehr schön damit abbilden kann.
Wenn ich drüber nachdenke, es gibt natürlich so ein paar Sachen, wo man drüber sagen kann, ja, was muss eigentlich passieren? Heute kannst du ja, wenn das fertig ist, also fertig, den Stand, einen Snapshot machst, von dem, wo du heute stehst, kannst du eigentlich das Ding nur abfotografieren oder so, weil heute gibt es noch wenig Möglichkeiten zu sagen, oh, wie kommuniziere ich denn das? Ja, ich weiß, es gibt die iPad-App, da könntest du das dann nachbilden und so, aber wenn du jetzt zu deiner Bank gehst, zu sagen, okay, pass mal auf, ich bringe mal hier meine Tapete, die rolle ich dann irgendwie vorsichtig zusammen mit meinen Post-its drauf. Ich selber mag das sehr, weil dieser Arbeitsprozess natürlich so ist, dass mehrere Leute da haptisch und visuell an dem Ding arbeiten und dass der Zettel so klein ist, dass du da auch nur ein Stichwort schreiben kannst, aber trotzdem die Zusammenhänge erkennst. Super Sache. Aber trotzdem ist natürlich dann die Frage, wie lässt sich das kommunizieren, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt Venture-Kapital haben, wie kriege ich denn diese Tapete in irgendeine handhabbare Form? Und vielleicht ist das dann die Business-Idee Stufe 2, zu sagen, was kann man jetzt Leuten zukünftig irgendwann mal geben, damit die in der Lage sind zu sagen, okay, das ist ein Stand, das ist nicht genau wie ein Businessplan, der ist auch nur ein Papier beschrieben, aber das ist ein Stand, wie kriege ich den kommuniziert? Also das ist sozusagen die Frage, die ich habe, wenn ich über dieses Ding nachdenke. Ne?
Also letztendlich Zwei Sachen. Das eine ist eine grundsätzliche Frage, was hat das Ding für eine Konsequenz? Ja. Wenn es keine hätte, könnte ich es bleiben lassen.
Ja.
Also ich habe früher Sanitäter ausgebildet und den habe ich immer eingebläut, wenn irgendeine Maßnahme keine Konsequenz hat, lasst sie bleiben. Sie hilft dem Patienten nicht. Und also das ist die Frage, was hat das für eine Konsequenz? Und die Konsequenz ist zum Beispiel ein Pitch, ein Businessplan und so weiter und so fort. Was ich finde, was mit dem Canvas ganz gut geht, ist dann Richtung Storytelling und Pitch zu gehen, weil ich zum Beispiel anfange bei den Kundensegmente. Martin ist Maler. Jeden Tag geht er da und da und dahin und da sieht er dieses und jenes Problem. Deswegen wäre es doch schön, wenn er das und das Problem so und so lesen könnte. Also da kann man wirklich aufgrund dieses Canvas kann man Geschichten entwickeln, relativ übersichtlich. Man kann damit also quasi einen Pitch irgendwie vorbereiten. Ja. Man kann, wenn man entsprechend die ganzen Annahmen mit Recherchen hinterfüttert hat, kann man zum Beispiel auch sehen, welche Werte an welche Kundengruppen mit welchen Einnahmen kann ich in welchem Zeitraum umsetzen. Das heißt, ich kann diese Post-its abziehen und einfach in eine andere Form bringen, um dann zu sehen, welche Prioritäten könnte ich denn setzen bei meinem Business. Also man kann mit dem, was da hängt, kann man relativ viel weitermachen. Man kann Inkonsistenzen finden. Ich hatte mal einen Kunden, der meinte, er will ein Produkt auf den Markt bringen, das sehr exklusiv ist und hatte als Vertriebskanal dann Tankstellen geschrieben. Das wäre ihm im Businessplan nicht aufgefallen. Da stehen diese zwei Angaben 30 Seiten auseinander.
Ja.
Und du lachst, klar, wenn ich es jetzt so sage, ist es offensichtlich. Klar. Aber wenn du das auf Seite 2 und auf Seite 37 schreibst, also ich finde, das hilft einem ganz konkret über ein kompaktes Modell nachzudenken und wirklich so nach dem Motto, das Ding ist dann perfekt, wenn ich nichts mehr wegnehmen kann.
Ja, es ist eine Visualisierung quasi, wie wir ja schon gesagt haben, von Annahmen, in denen du dich bewegst. Und wenn du heute siehst, was ist, wenn der Shop steht und ihr habt das Produkt ready und sagst, wie ist denn das mit der Verpackung? Also mich interessiert sowas immer, wie sieht denn das aus? Ist das jetzt ein Karton oder ist das natürlich irgendein Karton, wo das drin ist. Aber wie ist das, wie habt ihr euch denn das überlegt? Also mich interessiert ja immer dann, wie sieht das aus, wenn der Kunde das kriegt? Ja, ist das...
Also daran arbeiten wir gerade. Die erste Charge wurde in dreieckigen Verpackungen ausgeliefert.
Aha.
Das war insofern ein Hingucker, weil das kaum einer sieht. Wir haben auch relativ schnell herausgefunden, warum das kaum einer sieht, weil die Deutsche Post sich weigert, sowas ohne Sperrgut zu transportieren.
Ja.
Das war so die erste Lehrerfahrung. Jetzt ist es gerade so, dass wir schauen, dass wir diese Pakete, das werden normale viereckige oder quaderförmige Pakete werden, dass die Canvases sind gerollt, weil wir noch keine Falttechnik gefunden haben, die nicht lästige Knicke hinterlässt. Das ist das Feedback, das wir bekommen haben, wenn wir es falten, dann haben wir ja, weiß ich nicht, bestimmt schon mal ein Filmplakat irgendwo bestellt, es kam gefaltet oder hängst es auf und bist nur bedingt zufrieden.
Ja.
Das heißt, das ist eine Schachtel, die sich öffnen lässt. Ich nenne mal ganz gerne das Beispiel einer Schokocrossis-Packung. Die kannst du ja auch so öffnen. Ja. So wird diese Verpackung sein. Die Sachen werden dann halt hübsch drin angerichtet sein. Die Verpackung ist auf jeden Fall wieder verschließbar, damit du es dann auch zur Archivierung verwenden kannst. Das war auch eine Anforderung, die wir bei der ersten Recherche gekriegt haben. Ja. Wir werden auch kleine Aufkleber beilegen, damit du diese Verpackung quasi noch beschriften kannst. Denn je nachdem, welche Farbe unsere Verpackung haben wird, da schauen wir gerade noch ein bisschen, kannst du einfach mit einem Stift nicht einfach draufschreiben. Ja. Im einfachsten Fall ist es dieses Pappbraun, das sieht nicht schön aus. Ja. Oder wir haben auch eine eigene Farbe in der Überlegung. Da haben wir einen Aufkleber bei. Also wir schauen schon, dass auch die Verpackung, das Produkt als solches insgesamt, sage ich mal, Spaß macht, wenn es ankommt und nicht nur einfach so ein Ding
eine
ist. Genau, eine Box ist.
Und ich weiß nicht, also sicherlich, die Frage ist dann, weil wir haben vor Jahren bei uns im Haus geistert auch immer die Frage nach dem Produkt rum. Ne? Du hast ja heute viel elektronisches Zeug oder uns als Person, wir gehen irgendwo hin und machen was. Und wenn du jetzt aus dir oder aus dem, was du weißt oder aus dem, was du hast, ein Produkt machst, was immer das sein mag, dann hast du immer das Problem von Packaging und natürlich Design und Form und wie soll das sein und wie benutzt man das? Aber natürlich plötzlich auch was Mengen. Wenn du das dann machen willst, dann musst du plötzlich bei dieser Kartonfabrik, wo du das herstellen lässt, keine Ahnung, 1000 Stück abnehmen, sonst wird jedes Stück unbezahlbar.
Richtig.
Und die wollen auch Mindestmengen, logischerweise, weil die müssen da Standsvorlagen bauen und so. Das wird also dann wirklich ein richtiger Sprung und auch ein Lagerproblem. Ja, wir hatten das mal vor vielen Jahren, damals gab es noch Kassetten, mit Boxen für Kassetten. Mhm. Du hast plötzlich, also hier bei uns im Büro, kannst das gar nicht lagern, weil dann sagen die 1000 Stück und dann kommt 1000 Stück und dann kommt ein LKW und will dir das Zeug da auf den Hof stellen. Ja, wie ist denn das bei euch? Was ist denn da, ist das eine Hürde dann, wo man sagt, oh je, jetzt müssen wir erstmal rausgeben, kostet ein paar tausend Euro wahrscheinlich, so ein Ding, wenn du dann 1000 Stück oder 2000 oder 3000 da abnehmen musst. Ist das eine Herausforderung heute zu sagen, ja, wenn wir die dann haben, dann müssen wir davon erstmal 3000 Stück bestellen, oder?
Ein bisschen. Also es ist natürlich so, dass allein die Canvas, wenn wir sie auf DIN A0 verkaufen wollen, wenn du dieses Ding im Copyshop dir holst, dann kostet es irgendwas, je nachdem, welche Qualität und ob du es schwarz-weiß oder Farbe willst, irgendwas zwischen 6 und 16 Euro eines.
Ja.
Das heißt, das ist für uns keine Option. Das heißt, wir müssen über eine Druckerei gehen.
Ja.
Und da haben wir natürlich sehr schnell Auflagen von 1000 Stück, die wir dann am besten bestellen, damit das sich irgendwie finanziell rechnet.
Ja.
Genau. Das heißt, wir haben dann eine Größenordnung von 100 Paketen.
Ja.
Bei der Verpackung ist es so, dass wir da auch eigentlich große Mengen bestellen sollen. Deswegen ist gerade so die Überlegung, okay, nehmen wir eine Standardverpackung, aber besorgen uns stattdessen Klebebänder, um die Verpackung zu schließen, die dann gebrandet sind. Dass wir quasi diesen, wir brauchen jetzt 10.000 Kartoneinheiten auf einmal, noch ein bisschen nach hinten schieben können.
Absolut.
Also dass man da eben, da geht es eben im Prinzip darum, okay, ich habe hier ein Geschäftsmodell, ich will eine eigene Verpackung haben. Wenn aber das jetzt gerade einfach vom Volumen zu groß ist, weil wir diese Skalierung noch nicht haben, wie kann ich das trotzdem abbilden, dass diese Verpackung hübsch ist, indem ich irgendwas anderes einer Standardverpackung hinzufüge, die sie hübscher macht und was in kleinere Mengen haltbar ist.
Ja, und dann, man darf vielleicht auch nicht vergessen bei dem Ganzen, ihr finanziert das aus Eigenkapital?
Eigenkapital, Innenfinanzierung.
Ja, und wenn man das macht, ist natürlich auch so, am Ende des Tages ist ja die Frage, so wichtig die Verpackung ist. Der Kunde kauft nicht die Verpackung, der will den Inhalt da drin haben und vielleicht will er die Verpackung noch benutzen und sagen, oh super, da ist noch ein Aufkleber dran, jetzt kann ich raufschreiben, Version 7 von meinem Ding, was ich gemacht habe am 20. August, aber in der idealen Welt hätten wir das immer alles hübsch designt und.
Genau.
Aber die Frage ist, zahlt dir jemand 20 Euro mehr, weil du eine hübsche Verpackung machst?
Richtig.
Möglicherweise nicht. Ja? Auch wenn man versteht, also ich verstehe das, zu sagen, wir sind ja alle versaut von Apple, ja,
der Anspruch deren
Kartons
ist da,
und so,
ja.
Und sagt man, boah, das ist
muss schon irgendwie
eine tolle Erfahrung und so, aber wenn du ehrlich bist, es ist Papier und es sind Handwerkszeug, es ist ein bisschen wie Metaplan, eben in der alte Technik, weil man überlegt, die kennen ja schon ein paar Jahre, die eben auch, du kaufst dann einen Karton und dann ist das da alle drin, ja, aber am Ende, okay, so schön der Karton sein mag, will ich, dass das Zeug da drin ordentlich ist, dass ich es benutzen
Richtig,
kann.
Richtig, genau. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie man sich auf dem Markt platzieren will. Bin ich jetzt, sage ich mal, das habe ich aus dem eigenen Umfeld schon mal gehört, dass ich die Idee das erste Mal erzählt habe, bin ich jetzt ein digitaler Schreibwarenhändler? Ja. Das ist so die, sage ich mal, die Minimalversion, wobei es darum nicht geht. Es geht nicht um die Schreibwaren, sondern es geht darum, ich habe eine Methode, ich will die Methode einsetzen und ich will schmerzfrei, schnell, einfach und hochqualitativ an Material kommen. Und dann ist halt auch eine Frage, okay, wie hochqualitativ will man das dann ausrichten? Und je hochqualitativer man sich natürlich positionieren will, desto mehr Anspruch hat man oder haben die Kunden auch, das ist unsere Recherche, auch an das drumherum.
Absolut, keine Frage.
Also vollkommen zu Recht auch.
Klar, wenn du Premium-Preise aufrufst, kannst du nicht einfach einen Schuhkarton schicken. Ja?
Richtig, also, genau.
Das ist ja nun mal so.
Genau.
Und für die Hörer jetzt, was kostet dann so ein Ding? Wenn die jetzt sagen, oh super, ich habe mir hier Business Model, habe das Buch und bla bla, und jetzt will ich das machen oder ich bin da mittendrin und jetzt will ich das bestellen, weil ich habe keinen Nerv, da beim Copyshop irgendwelches Zeug zu holen und dann male ich mit meinem Marker drauf rum und das geht dann durch oder so, ja, und dann habe ich es auf der echten
Tapete. Das kann ja zum Beispiel bei uns nicht passieren.
Genau, ja, das sind ja so diese Themen, die man dann hat, ja, wo man dann erst danach feststellt, oh, das Hotel wird sich freuen, weil ich jetzt da mit meinem Filzer da sozusagen Spuren auf der Wand vielleicht hinterlassen habe, weil das Papier nicht gut war. Bei euch ist das nicht so. Was kostet dann so ein Paket?
Also so ein Paket, wie ich vorher schon gesagt habe, mit den 10 Bögen, 1000 Post-its in 5 verschiedenen Farben, also alles, was du dir im Neon-Bereich vorstellen kannst, und den 10 Stiften, die sowohl auf den Post-its als auch auf dem Papier schreiben, da ist momentan sind wir bei 69 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
So, und wenn man das überlegt, so wie du gesagt hast, wenn du heute in den Copyshop gehst und sagst, ich brauche 10 Dinger, da zahlst du schon alleine für die, in den meisten Fällen für 10 mehr oder weniger schwarz-weiß.
Zahlst du halt schon, bist du schon 60 bis 80 Euro los und du musstest losrennen. Der Typ im Copyshop hat dich noch gefragt, welches Papier hättest du denn gerne?
Da kennst du dich auch nicht aus und also all sozusagen diese Probleme, die du hast.
Genau.
Und zweitens hast du dann immer noch Stifte zusammen zu suchen und Post-its und.
Richtig.
Jetzt die Kunden, die sich dafür, oder Hörer, die jetzt sagen, boah, cool, das will ich jetzt mal ausprobieren, das bestelle ich mir mal. Wo kriegen die das? Wie finden die am leichtesten euch? Wie ist eure Webseite?
Also die Webseite selber ist businessvisuals.de oder .com, das ist die gleiche Seite.
Mhm.
Ich habe ja vorher schon ein bisschen über die Tücken eines Online-Shops geredet. Das heißt, der wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Allerdings, damit wir aus den Turnschuh-Sales, also momentan verkaufe ich die ja quasi mit Paket unterm Arm, rauskommen, werden wir sicherlich Ziel ist, bis Ende des Oktoberfestes bei Amazon gelistet zu sein.
Okay.
Das heißt, dann kann man die Pakete bei Amazon kaufen.
Super.
Also das ist
so Und letzte Frage dazu, ist das schwierig, mit denen da Business zu machen? Also nur mit so
Amazon?
Ja, produktmäßig jetzt, wenn du ein Produkt hast. Wenn du ein Buch hast, ist ja klar, aber...
Es ist relativ straightforward. Also die Informationen sind ein bisschen verteilt auf der Amazon-Webseite, wenn man da über Marketplace was verkaufen möchte. Wenn ich jetzt als Privatperson ein Buch oder einen Gegenstand übrig habe, den ich über Amazon verkaufen will, das geht relativ schnell. Dann sage ich, zack, neuen Gegenstand und alles gut. Dann ist es wie bei eBay, einen Artikel einzustellen.
Ja.
So ein bisschen simpler sogar, weil die meisten Artikel ja von Amazon schon vorgelistet sind. Das heißt, ich muss den nur finden und sagen, ein gebrauchtes hier einstellen.
Ja.
Das ist ein bisschen umfangreicher, wenn ich das als Unternehmen machen möchte. Aber letzten Endes ist das überschaubar und deswegen wollen wir es auch machen. Es ist nicht unsere Zielkonfiguration, weil wir ja... quasi gerade durch das Sortiment und verschiedene Produkte quasi überzeugen wollen und nicht dadurch, dass man irgendwie zufällig in der Empfehlung von Amazon landet.
Ja.
Aber es ist natürlich jetzt ein super, super Zugang zur Zielgruppe, weil wenn man sich anschaut bei Amazon, dieses Buch dazu, Business Model Generation, ist, je nachdem, ob man die deutsche oder englische Version nimmt, immer noch auf Platz 1 oder 9 der Wirtschaftsbücher
in dem
Bereich. Das heißt, die werden da richtig gut bestellt. Und wenn man einfach dann daraus schließt, okay, die Zielgruppe kauft bei Amazon diese Bücher, also warum sollten wir nicht die Pakete bei Amazon verkaufen vorerst?
Mhm. Und was will Amazon haben? Viele wollen das ja auch machen und kennen das nicht.
Genau, Amazon hat jetzt gerade irgendwie die Provisionen geändert, ist mir aufgefallen. Die Mail habe ich noch nicht genau gelesen. Die wollen je nach Produktkategorie irgendwas zwischen 5% und 15% haben. Es gibt im Internet auch richtige Foren, wie man Produkte, die eigentlich in eine andere Kategorie gehören, in bestimmte Kategorien reintricksen kann, um sich ein paar Prozent zu sparen.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob ich darauf Lust habe, weil letztendlich ist es ein Produkt, ich will es verkaufen. Und dafür, dass Amazon mir das gesamte Bestellhandling, Bezahlung, E-Mail-Verkehr und sowas abnimmt, bin ich auch bereit zu zahlen. Also wir sprechen ja jetzt auch schon mit Logistikdienstleistern, die dann irgendwann mein Wohnzimmer entlasten sollen.
Ja, na klar.
Und die wollen natürlich auch Geld. Und das ist in den ähnlichen Größenordnungen. Also das ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, oh mein Gott, wie teuer ist das bei Amazon?
Nee, ich denke auch nicht. Also wenn du siehst ja selber die eigenen Erfahrungen, was für einen Aufriss du hast, das alles zu machen, und du willst dich ja um was anderes kümmern.
Richtig.
Du willst ja nicht ein Logistiker werden und du willst auch nicht Bezahlsysteme machen. Und wenn in der idealen Welt das Amazon für dich abnimmt, Gott bewahre,
dann
werden wir alle froh, wenn das so ist.
Ja, richtig.
Super. Alex, dann vielen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Spannendes Thema. Also nochmal die Webseite für jeden, den es interessiert. businessvisuals.de.
Genau. Da, ich habe mir übrigens gelesen, dass ein Startup, das sich nicht für seine erste Internetseite schämt, zu lange gebraucht hat, um sie online zu schämen. Wir haben definitiv nicht so lange gebraucht.
Okay. Also auch da, wie bei uns allen, immer Verbesserungsbedarf möglich. Trotzdem mal drauf gucken, wen es interessiert und wer es für sich brauchen kann, durchaus den Mut haben, einfach mal ein Paket zu bestellen und mit diesem Konzept auch wirklich zu arbeiten, weil das Buch zu lesen nutzt gar nichts und ohne sich wirklich mal hinzusetzen, Post-its zu beschriften, die daran zu tackern und in Diskussion zu gehen, möglichst mit einem anderen Menschen, ist sozusagen intellektuell ansonsten sinnlos. Ja. Deswegen die Einladung an alle, das nicht nur zu hören, nicht nur die Geräte FM-Folgen zu hören, nicht nur Bücher zu lesen, sondern einen Workshop zu besuchen oder eben sich selber ein Paket zu bestellen und einfach mal anzufangen und dann zu lernen, welche Einsichten man bekommt, wenn man mit diesem Konzept arbeitet.
Genau, die Erkenntnisse sind manchmal echt erstaunlich.
Danke fürs Hiersein.
Ich danke auch.
Und für die Hörer, wie immer, eine gute Woche und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.